Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast heute mit Yannick Nolting.
Hallo.
Und wir fragen uns, was gab's eigentlich noch? Ich bin Christian Eichler. Hi. Yannick, schön, dass du da bist. Es ist Herbst. Es ist frisch, kann ich dir sagen, in Berlin. Mhm. Ich habe auch Kopfschmerzen, bin ein bisschen angeschlagen. Normalerweise mache ich nicht so eine Bestandsaufnahme am Anfang der Podcast-Aufzeichnung, aber diesmal merke ich so, ich hoffe, das Podcast-Adrenalin pusht mich so ein bisschen raus, aber wahrscheinlich ist das so, dass wir alle jetzt so ein bisschen anfangen zu kränkeln. Aber ich hatte sehr schöne Kinoabende in den letzten Tagen. Ist doch nochmal was anderes, finde ich, irgendwie so, wenn es kälter ist und man sich so ins Kino mogelt. Es waren natürlich alles keine gute Laune-Stoffe, die wir heute hier besprechen. Der Petzold eventuell. Wie bist du in den Herbst gekommen bisher?
Na, der Herbstanfang war sehr stressig durch die ganzen Festivalwochen jetzt und diverse andere Verpflichtungen. Also ich habe jetzt eigentlich so parallel 5 Wochen am Stück Festivals gehabt. Also erst Venedig,
was,
dann
alles,
Kino und dann Filmkunstmesse. Und halt mit unterschiedlichen Arbeitsintensitäten. Also gegen Kino habe ich halt nur einen Text geschrieben, aber dann Filmkunstmesse auch moderiert parallel und trotzdem auch versucht, die Pausen da zu nutzen, um schon Filme zu gucken, die man vielleicht sonst nicht hier in Leipzig vorab sehen kann in der Pressevorführung. Also deshalb habe ich mich da so durchgekämpft. Ich bin erstaunlicherweise gesund geblieben bislang, obwohl man so bei jedem Festival eigentlich immer so ab der Hälfte merkt, es sind alle Leute krank irgendwann. Also ob das nun im Winter, Sommer, Herbst stattfindet, das ist offenbar, ereilt dann doch alle so diese Festivalerkältung. Aber bislang bin ich gut durchgekommen und deshalb kann ich mich nicht beklagen am Ende.
Ich hatte das immer, wenn ich in Asien war, über den Winter und dann deutsche Podcasts gehört habe, dass sie immer so anfangen zu jammern. Das hört man dann so von außen, wenn man halt selber im Sommer quasi lebt und nicht alle so krank sind, denkt man immer, ah ja, jetzt jammern die wieder über das Wetter und dann ist immer einer krank gerade und so. Und genau, da kommt man jetzt wieder, wenn man hier ist, natürlich rein. Gegen Kino, das ist in Leipzig auch gewesen. Was ist da so das Konzept?
Na, gegen Kino, die zeigen quasi, also ganz schlicht heruntergebrochen, sie versuchen halt ein Filmfestival abseits des Mainstreams zu machen und sie machen einerseits so als einen Strang so klassischen Festival-Rerun, also sie zeigen nochmal ein paar herausragende Filme von den anderen Festivals, also sie hatten zum Beispiel am Eröffnungsabend Queer Panorama von der Berlinale und Yes aus Cannes, also den Nadav Lapid-Film. Und dann ist es so eine Mischung aus Filmveranstaltungen, die versuchen, Kino anders zu denken. Also sie hatten so eine Vorführung mit dem Archioskop, nennt man das, Jan Kulka, ein Künstler aus Prag, der quasi so Live-Flickr-Filme im Grunde genommen da projiziert hat. Also was sehr heftig war, also dieses, sich diesem stroboskopischen Effekt auszusetzen in der Gemeinschaft.
Aber das liebst du doch, oder?
Also, das liebe ich, ja. Also da kommt der Masochismus tritt da zutage. Genau, der Cinemasochismus. also das versuchen sie auch so Richtung Expanded Cinema. Und dann gibt's ganz viele Retrospektiven und Schwerpunkte. Also sie hatten eine Werkschau zu Sabine Herpicht, eine Dokumentarfilmerin. Sie hatten dann aber auch so Archivarbeiten, also einmal mit feministischen Kurzfilmen aus vergangenen Jahrzehnten. Sie hatten, das fand ich ganz spannend, einen Abend gemacht mit alten Filmen aus der staatlichen Filmdokumentation der DDR. Also die haben quasi in der DDR so Dreharbeiten in die Gänge geleitet, wo ein Bild von der DDR eingefangen werden sollte, auch mit Szenen und Eindrücken, die man halt sonst nicht der Öffentlichkeit zugemutet hat, also um da nicht irgendwie die propagandistische Maschinerie aufzubrechen. Und man hat diese Filme quasi direkt fürs Archiv produziert, dass sie dann in 100 Jahren mal aufgemacht werden können und dann kann man sehen, so war das damals in der DDR. Und haben quasi ein paar dieser Filme da vorgeführt und eingeordnet mit der Diskussionsrunde, also ein buntes Programm. Ich fand es wieder sehr toll. Es ist eigentlich so mein liebstes Festival im Jahr, weil man halt diese sehr spannende Mischung bekommt und eben auch mit Vorführformaten, die man sonst nicht so einfach erleben kann.
Und hast du auf der Filmkunstmesse irgendwas Spannendes gesehen, was noch kommt? Da sind ja immer so auch eigentlich, ne, so Cannes-Venedig-Sachen, meistens so hinter verschlossenen Türen. Erinnere ich mich noch, wenn man in Leipzig gelebt hat, konnte man da manchmal auch schon was erhaschen, was erst so ein paar Monate später ins Kino dann kam.
Ja, und das war ja quasi so der ganze oder der halbe Cannes-Wettbewerb, ich weiß nicht die genaue Zahl. Ich habe da halt so Sachen wie Alpha nachgeholt von Julia Ducournau, der mir sehr gut gefallen hat. Ich gehöre zu den Leuten, die Eddington sehr gut fanden. Also ich finde, das ist bislang der beste Film von Ari Aster. Und
wieso?
Ansonsten, es ist einmal so eine Summe aus den vorherigen Arbeiten, was die ganzen Motive anbelangt. Also man kann eigentlich so aus allen Filmen davor, Hereditary, Midsommar und Beau is Afraid, so einzelne Versatzstücke nehmen. Die sind jetzt alle nochmal da zusammengeführt und ich fand das einfach eine sehr spannende Genre-Mixtur. Auch wie er den Western in den Horrorfilm, in den Actionfilm, in so ein Paranoia-Kino überführt und diese ganzen Diskussionen, die da geführt werden, so von wegen Corona-Pandemie und ist das nun so ein politischer Hufeisenfilm, der so alle gegeneinander ausspielen will. Und ja, das steckt da drin, aber da steckt irgendwie auch noch mehr drin. Und wie gesagt, wenn ich das erstmal so runterbreche, ich fand, das war einfach ein exzellent gemachter Genrefilm. Und es gibt da zum Schluss so eine ganz lange Verfolgungsjagd, die dann auch so, also wie schon gesagt, so Action-Kino, Western und Horror ineinander übergehen lässt. Und also die ist so grandios inszeniert. Ich glaube, das ist so mit einer der Höhepunkte des Jahres, würde ich sagen. Also ich hatte viel Freude mit dem. Und ansonsten, ja, war noch so.
I don't believe you, aber wir werden sehen. Und dieser Chloe Zhao-Film, Hamnet, der ist so schlecht, oder was? Den hast du ja richtig abgewatscht.
Ja, also da war ich sehr angeödet. Und das so offenbar scheint da jetzt auch schon wieder so ein großer Druck auch dahinter zu stecken. Wie berichtet man über den Film und will man dann nun auf eigenen Website eine positive Kritik bringen oder eine negative Kritik? Ich nenne jetzt keinen Namen, aber das sind so Diskussionen, mit denen ich mich dann so indirekt herumschlagen musste, nicht direkt als Diskussion, aber ich bin da an eine gewisse Hürde gestoßen. Nee, ich mochte den nicht. Ich finde, das ist ein sehr banaler Film, der einen so eine emotionale Geiselhaft nimmt. Also haben ja vielleicht einige schon gehört, das ist halt ein Film darüber, dass Shakespeare seinen Sohn verliert und dann stürzt die ganze Familie in so einen Trauerprozess und er schreibt dann davon ausgehend Hamlet. Und damit kann man halt dann so weiter Schüler verblöden, halt so ein Kunstwerk wieder nur aus autobiografischer Sicht zu lesen. Und der ganze Film ist dann halt so, ja, viele lange Einstellungen auf weinende Gesichter und Chloe Zhao wieder so ein bisschen im Terrence Malick-Modus. Also man wartet eigentlich nur darauf, dass sich Paul Mescal dann noch in die Gardine einwickelt oder sowas. Kommt dann leider nicht, die haben da keine Gardinen. Aber
der Gardinendiss, da wird Malick nicht los in diesem Podcast. Ja.
Der zieht sich als roter Faden durch. Also wie gesagt, hat mich sehr gelangweilt.
Da bin ich ja mal gespannt drauf, auf jeden Fall, weil wir ja von ihr seit Eternals auch nichts mehr so richtig gehört haben. Dieser Vampirfilm sollte sie doch auch machen, ne? Wie Corona-Tausende kommen ja raus, aber der ist, glaube ich, dann auch
Ich muss sagen, ich habe sie gerade so ein bisschen abgeschrieben, ehrlicherweise. Also auch Nomadland, ich meine, der hatte so ein paar Qualitäten, aber rückblickend kann man da halt auch sehr kritisch drauf blicken, gerade was sie da auch aus der Vorlage gemacht hat und das dann auch schon in so ein sehr konformes Status-Quo-Kino verwandelt hat. Eternals müssen wir gar nicht anfangen. Und dann jetzt dieser Film, der auch also so auf Nummer sicher im Grunde genommen spielt, das ist für mich keine spannende Regisseurin mehr, auch wenn die sicherlich beeindruckende Bilder inszenieren kann.
Ja, Nomadland habe ich ja so geliebt in Venedig und seitdem aber auch nicht mehr geguckt. Also der kam ja dann raus und da wurde der abgewatscht von allen und dann, ich wollte ihn so in Erinnerung behalten, wie ich ihn da eigentlich mochte, aber ja, eventuell irgendwann mal, wenn wir ein Special über sie oder so machen, dann wird es nochmal dazu kommen, über den zu sprechen. Diese Geschichte auf dem Festival irgendwas hochgelobt und jetzt plätschert es dann so ein bisschen bei uns in die Kinos rein. Das haben wir hier jetzt auch mit diesen drei Filmen, die wir besprechen wollen. Das alles welche sind eigentlich, wo wir, na gut, bei dem Petzold, da habe ich jetzt nicht so super Gutes gehört von den Festivals, aber zumindest in die Sonne schauen und Sirat, das waren schon so, das galten schon so als die Highlights von Cannes auf jeden Fall, haben ja auch Preise bekommen und jetzt sind die in den deutschen Kinos zu sehen, in die Sonne schauen von Mascha Schilinski ja schon länger und das ist ja auch mittlerweile der deutsche Oscar-Beitrag, also wir wissen ja nicht, welche fünf Filme dann für international da nominiert sind am Ende, aber da könnte der auf jeden Fall dabei sein. Deutschland hat den eingereicht und der Film ist gefilmt aus der Sicht von vier Frauen. Also es gibt noch mehr, um die es geht, aber das sind so die Haupt POV-Figuren, könnte man vielleicht sagen. Einmal ist es die kleine Alma im Kaiserreich, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, dann Erika zur NS-Zeit oder dann auch so kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dann Angelika in der DDR und dann Nelly in der Jetztzeit quasi. Die leben alle im selben Haus. Das ist auch ein Haus, in dem Mascha Schilinski zusammen mit der Drehbuchschreiberin da die Zeit verbracht hat. Die haben eigentlich an unterschiedlichen Projekten gearbeitet und haben sich dann inspirieren lassen quasi auch von diesem Ort und haben dann nachgeforscht und sich gefragt. Also dieser Gedanke, der manchmal als so ein Kiffergedanke so ein bisschen abgewertet wird, so ey, stell dir mal vor, hier in der Wohnung haben ja auch schon vor 30 Jahren irgendwie andere gewohnt. Das ist etwas, mit dem ich sehr, sehr viel normalerweise anfangen kann. Also ich finde das immer tatsächlich gar nicht banal, sondern ein ganz tollen Gedanken oder einen ganz komplexen Gedanken, auch diese Idee, dass wir einfach in diesen kumulativen Kulturen leben, die sich immer von selbst wieder irgendwie erneuern und dass wir uns immer alle wieder so selbst, so kleine Minimis von uns wieder gebären, die dann wieder die gleichen Probleme haben. Es gibt ja dieses Schlagwort intergenerationales Trauma, das finde ich, ist ein bisschen hochgehängt oft und das ist auch, würde ich sagen, nicht das Thema von In die Sonne schauen, aber an sich finde ich diese Familienaufstellung über die Zeit eigentlich immer spannend. Witzigerweise fällt mir auf, ich finde das im Kino immer spannend, wenn ich es auf einem Buch lese, dass es darum geht, habe ich immer gar kein Interesse mehr. Das finde ich ganz interessant. Aber der Film verweilt auf jeden Fall immer so eine Zeit bei jeder Einzelnen und springt dann hin und her. Und es geht um einige Fragen, hauptsächlich natürlich um die Frage nach der weiblichen Selbstbestimmung und Entwerfung. Also was ist überhaupt in diesen verschiedenen Zeiten möglich? Welche Wege kann man überhaupt gehen? Gleichzeitig damit zusammenhängt natürlich diese Verunmöglichung dessen, also durch Sexismen, die patriarchale Unterdrückung, Misogynie, welche Wege werden eigentlich verstellt? Und was der Film schon schafft, finde ich, und das ist nicht so klassisch Hollywood-mäßig, normalerweise oder früher hätte man sowas immer über so männliche Villains quasi so inszenierten, was ja auch ein Vorwurf ist, den man zum Beispiel Paul Thomas Anderson aktuell machen kann oder nicht machen kann, dass man da immer solche Figuren hat und um die geht's dann und da rückt man wieder so diese Männer in das Zentrum und hier ist es aber nicht so, finde ich, sondern man merkt schon, dass es so ein seltsames ja, so war es halt oder so ja, so ist es halt, liegt immer über allem, was so ganz, ganz gespenstisch ist. Und da kommen dann auch über die Laufzeit dann peu à peu ja ganz furchtbare Schicksale ans Licht. Das ist schon so ein bisschen so ein The Virgin Suicides mäßiger Film. Gar nicht, weil es hauptsächlich nur um den Suizid geht, aber weil auch viele so mögliche Suizide sich manchmal auch so erträumt werden in recht eindrucksvollen Szenen. Ich fand nur ganz vieles toll, was dieser Film macht, ganz vieles richtig gut beobachtet, ganz vieles interessant. Es ist ein Film, den man auf jeden Fall mit vielen Leuten schauen kann und dann richtig auseinandernehmen kann, diskutieren kann, wirklich lange, glaube ich, über ganz viele einzelne Szenen reden kann. Ich fand ihn nur so didaktisch sehr, sehr starr und auch, dass er einen mit seiner Form irgendwie fast erstickt. Gerade diese Sache, die mir bei Nickel Boys schon so ein bisschen negativ aufgefallen war, dass wir einen 4:3-Film haben, der dann doch auch viel so aus POV erzählt ist. Das lässt manchmal bildlich wenig Räume, wenig auch so Raum zum Atmen, habe ich manchmal das Gefühl, auch so ein Bild mal abzusuchen. Sondern es ist in diesem Film mal ganz klar, nicht alles, aber oft so, das sollst du jetzt sehen, das sollst du jetzt wahrnehmen. Jetzt geht jemand hinten aus der Scheune raus, jetzt schauen wir hier durch das Schlüsselloch durch. Und dadurch hat der sowas Erdrückendes, da könnte man jetzt sagen, naja, so erdrückend sind auch diese Korsette, in die Frauen gezwängt werden. Aber ich hätte mir da irgendwie so ein bisschen mehr Offenheit und Raum zum Atmen gewünscht und nicht so diese komplette ja, das Hauen über den Kopf mit dem Geschichtsbuch irgendwie, obwohl ich da richtig viel echt stark fand. Aber ich fand den ein bisschen zu vielleicht so streberhaft überladen, diesen Film dann tatsächlich am Ende. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ich glaube, du mochtest ihn sehr, sehr gerne, ne?
Ja, also ja, ich mochte ihn. Ich glaube, ich kann es so nachvollziehen, muss aber sagen, dass ich währenddessen nicht darüber nachgedacht habe, dass mir jetzt irgendwie der Raum da fehlt. Also ich finde einfach, so eine Stärke des Films ist, wie sie es dann doch schafft, so eine, ja, so, also diesen Mix aus äußerer Beobachtung, auch, aber auch aus so einer lyrischen Innerlichkeit zu schaffen, auch hier ohne, dass es Gardinenwickler gibt oder dergleichen, soweit ich das erinnere. Also sie macht das schon sehr geschickt, da so eine gewisse Art der Verunsicherung auch zu kreieren, was dieses, also wenn man es denn als Traumageschichte lesen will, was denn dieses Trauma eigentlich ist, wie sich dieses Trauma aufspaltet, denn das ist ja nicht einfach so ein traumatisches Ereignis, das sich dann durch die verschiedenen Generationen durchzieht, wenn man es denn überhaupt so lesen will. Ich würde auch sagen, dass es mehr ist als nur diese Traumageschichte. Ich hatte auch schon jetzt wiederholt darüber geschrieben und gesprochen. Also was ich auch so spannend fand, ist, wie sie so ein anderes Geschichtsbild im Kino im Grunde genommen versucht. Und das ist eben eins, was genau über diese Limitierung des Blicks arbeitet. Und da fügt sich das beengte Format und diese sehr starre Komposition der Bilder ein. Also diese symbolischen Blicke durch Schlüsselloch, Geschichte, die dann immer wieder sich als Tür vor der Nase verschließt, die man nicht so ganz erhaschen kann, die sich dann gleich wieder überleitet in so eine andere Szenerie. Und dann gibt's die Kamerafahrt durchs Fenster und man ist in der anderen Zeitepoche drin. Also das ist schon ein sehr bemerkenswertes, ja, Filmerlebnis, was sie da erstmal kreiert. Diese gespenstischen Elemente finde ich ja sowieso immer spannend und sie treibt es halt also, ja, so weit, wie man da wahrscheinlich gehen kann. Also auch so dieses fantastische Changieren zwischen so einem, ja, also, dass man das Gefühl hat, da könnte gleich der Horrorfilm anfangen. Man hat dann diese Einstellungen, wenn irgendwelche schwarzen Kleider in der Zimmerecke hängen und man glaubt, dann dort wirklich Gespenster zu sehen. Dann auch dieses allgemeine Gefühl der Heimsuchung, was sie dann auch noch auf die mediale Ebene hebt. Also, sie hat dann quasi das nostalgische Knistern, von dem er, glaube ich, auch Mark Fisher geschrieben hat für die Hauntology. Das hat sie dann auch in ihrem Film mit drin. Also, dass das auch so eine Materialität die ganze Zeit bekommt, dass das auf der Tonspur dröhnt und knistert, dass man glaubt, so diese Zeitkapsel einfach zu öffnen. Und dass sie das so radikal beengt, dass sie im Grunde genommen die ganze äußere Geschichtsschreibung, was da ringsherum passiert im Land, in der Welt, dass man das nur in so leichten, kleinen Spuren immer wieder erhaschen kann, das fand ich schon sehr anregend. Und irgendwie Vergleiche, die dann sagen, das ist doch nur am Ende der ein bisschen künstlerisch verpacktere Fernsehfilm. Also da würde ich doch vehement widersprechen. Also allein, dass der Film sich ja von so einem narrativen Kino eigentlich ja verabschiedet. Also klar kann man da gewisse Handlungsfäden ausmachen, aber die verlaufen sich ja alle im Nichts und das ist ja auch nicht das, worum es dem Film geht, da so klassische Dramaturgien hinzuzaubern, sondern das ist dieses Nebeneinander, das ist dieses Wabern, dieses Ineinanderübergehen von Bildern, deshalb hatte ich viel Freude damit.
Nee, ich fand das schon oft ein bisschen klar erzählt oder ein bisschen klar gezeigt. Jetzt geht es um diese Szene, da sollen wir diese eine Figur so sehen und die andere Figur so sehen. Und da können wir dann so ein bisschen so einen Haken dran machen und merken, aha, das gab es also in dieser Zeitlinie. Dann Schnitt in die nächste und dann haben wir wieder eine Szene, die manchmal schwieriger zu lesen ist, aber oft dann auch so ein bisschen eindeutig ist. Dann haben wir natürlich diese Narration aus dem Off, die dann in den verschiedenen Dialekten der Zeit ja auch gesprochen ist. Wo ich mich übrigens gefragt habe, ich habe den mit englischen Untertiteln gesehen, gibt es den auch auf Deutsch? Ist der dann ohne Untertitel? Das hätte ich interessant, dann versteht man ja die Hälfte gar nicht so richtig. Das wäre eigentlich vielleicht noch ein spannenderes Erlebnis, dachte ich, vielleicht gewesen, den Ununtertitel tatsächlich auf Deutsch zu sehen. Dann hätte ich dem vielleicht sogar auch mehr abgewinnen können, weil er für mich noch rätselhafter vielleicht gewesen wäre. Ich hatte dann das Gefühl, dass diese Monologe aus dem Off dann halt auch immer noch mal so viel erklären. Und da habe ich mich noch ein bisschen ertappt gefühlt, weil die erklären manchmal schon ganz schöne Knaller in diesen, also um es jetzt mal so, klingt positiv, ist es natürlich schlimm, was wir hier mitkriegen, in diesen Geschichten, also wo dann wirklich gesagt wird, und das ist dieser Person zugestoßen und deswegen war diese Person so. Und da dachte ich, das finde ich so ein bisschen billig gemacht, dass die auch alle noch so mit uns reden, die ganze Zeit ihre Geschichten erzählen. Gleichzeitig sind es Sachen, die ich eventuell übersehen hätte, wahrscheinlich, aber ich habe, also für, das ist ja nicht das Erstlingswerk von Schielinski, aber es ist einer ihrer frühen Filme und der kann, finde ich, also und der ist ja, das war ja auch dann so die Überraschung quasi, dass der dann in Cannes auch im Wettbewerb dann lief, auch für die Filmemacherin hier. Und ich finde, das muss man auch auf jeden Fall anerkennen. Also der braucht sich null verstecken, neben zum Beispiel dem neuen PTA-Film. Und gleichzeitig, finde ich, ist es so, also wir kommen ja gleich zu Petzold, wo ich ins andere Extrem gehen würde, wo ich sage, er ruht sich zu doll auf einer Lässigkeit aus irgendwie und dann erzählt dann damit nicht mehr so viel. Aber hier finde ich, es ist ein bisschen sehr überfrachtet in diesen ganzen Einzelheiten, auf die dann ich immer wieder so gestoßen werden soll. Also ich fand, aber da sind wir, glaube ich, einfach dann unterschiedlich so. Ich fand jetzt diese Enge der Form irgendwie für mich, diese Beengung in dieser Gesellschaft, dass das nicht so produktiv unterstützt hat, sondern dass ich mich dadurch so ein bisschen, ja, so an der Nase durch die Manege gezogen gefühlt habe. Aber gleichzeitig finde ich ganz viele Sachen, also wirklich ganz, ganz spannend. Also das ist wirklich, finde ich, ein Film, wenn man allein diese verschiedenen Zeitebenen sich anschaut, schon merkt, wie sehen überhaupt Leute aus. Ne? Also diese geisterhafte Gestalt einfach der Frauen und vor allem auch dieser Mutterfiguren, gerade in dieser ersten Geschichte, ist ja so eindrücklich irgendwie. Und dann merkt man ja allein, wie so körperliche Räume sich öffnen. Ne? Also wie wir so merken, in der DDR wird ganz anders gesessen am Tisch. Es ist für die Hauptfigur da ganz anders möglich, irgendwie auch mit den Männern überhaupt zu sprechen und mit ihnen umzugehen. Gleichzeitig merken wir immer wieder, lauert das Patriarchat, die Übergriffigkeit immer so unter anderen Vorzeichen. Und deswegen fand ich gerade auch diese neueste Geschichte dann spannend, weil bei der auch, finde ich, am unklarsten war, ob überhaupt es in dieser Tragödie endet, die der Film so anreißt. Und warum es eigentlich in dieser Tragödie endet. Ich finde, bei diesen ersten drei Geschichten ist es klarer natürlich, was da passiert und warum. Und ich finde den den vierten irgendwie spannend, weil der dann doch so eine Offenheit hat. Also der Film hat auch, ne, obwohl ich ihn sehr so geleitet finde, dann doch auch Offenheit und lädt so zum Diskutieren ein. Deswegen finde ich ihn auch nicht schlecht. Aber das, also da könnte man, glaube ich, Stunden drüber reden. Es hat im Discord auch jemand den Podcast Fashion the Gaze, heißt der, glaube ich, empfohlen, wo zwei Feministinnen den auch nochmal diskutiert haben. Und die haben auch so eine ganz Englesung gemacht quasi in dieser Szene, wo dieses Licht auf dem Rücken der einen Figur so ist und man so merkt, sie wird so von diesen männlichen Blicken abgetastet. Also dafür lädt der Film total ein, aber ja, mir ist es dann doch ein bisschen zu didaktisch, glaube ich, irgendwie gewesen. Wie findest du denn diese gespenstischen Elemente auch mit der Kamera, die da so drüber fliegt, und was ist das Gespenstische vielleicht für dich hier auch noch an dem Film?
Was ist das Gespenstische? Na, das bezieht sich ja einmal auf diese ganze Kultur des Todes, die da gezeigt wird, auch über verschiedene Epochen hinweg. Also sie fängt dann auch an, das gleich mit der toten Fotografie aufzumachen, aber auch diese makabren Späße, die ja die Kinder schon treiben. Also das ist ja das Beängstigende in dieser ältesten Epoche. Also wenn sie sich dann in der Scheune irgendwie diese Leiche besuchen oder die da aufgebahrt ist oder dann diese...
Auch diese Buñuel-Szene, die auf einmal so kommt, wo ich dachte, was ist das eigentlich für eine absolute Schocker-Szene in so einem deutschen Arthouse-Film, die auf einmal so kommt. Weißt du, was ich meine? Also neben noch dieser Mähdrescher-Szene, die da kurz so drin ist, dachte ich so, als ich die gezeigt habe, wow, irgendwie. Also da sind ja auch viele Leute rausgelaufen, glaube ich, aus dem Film, weil sie da mit nichts anfangen
können. Ja, ne, und dass der Film uns plötzlich, also der macht uns ja glauben, dass diese Kinderspäße, die da getrieben werden und diese makabren Reime, die man da ansagt, also so den letzten Hult, die Leiche und was sie da sagen, und dann passiert das ja wirklich, also dieses Kind stirbt dann wirklich, was da von der Leiche angeblich geholt und zurück in die Scheune gezogen wird, wenn ich das richtig erinnere. Also das ist ja einmal dann das Spannende, und naja, dieser unklare Status der Kamera hier, also die Kamera, die dann plötzlich, ja, wie du auch schon gesagt hast, in diese geisterhaften POV-Perspektiven zu wechseln scheint, also die dann auf einmal vom Boden abhebt, so wie die Frauen zum Schluss vom Boden abheben und da quasi vom Wind davongetragen werden. Und was ist noch das Gespenstische? Na, das Gespenstische ist erstmal das erneute, ja, auch wieder Auftreten dieser ganzen Motive, die sich immer wieder so heimsuchend einschleichen, also zum Beispiel die Fliege könnte man dann nennen, die dann natürlich immer wieder auftaucht. Also klar, das sind alles sehr klare Momente und das hast du ja auch beschrieben. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass das den Film ja irgendwie banalisieren würde oder dass er, also ja, er stößt einen da drauf, das meine ich da auch mit der Klarheit, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass das den Film dadurch unbedingt leicht zu fassen macht. Und diese Voice-Over, ja, da kann man sich dran stören. Ich muss auch gestehen, ich habe da manchmal so ein bisschen abgeschaltet, also die sind dann vielleicht doch manchmal so ein bisschen, ja, so arg verkünstelt formuliert und vorgesprochen dann innerhalb des Films, wo ich mir dann...
Es gibt immer noch so eine philosophische Idee irgendwie, ne, die in so, oder so, ja, eine, ja, so eine Lebensbeobachtung, die irgendwie, fällt mir aber keine von denen ein, ja, man will etwas schützen, aber dadurch öffnet man es, ne, irgendwie,
ja,
so
genau.
dieser Art.
Ja, das, solche, ja, One-Liner sind dann da immer wieder eingeflochten, also ja, da kann man meinetwegen sich dran stören, aber wie gesagt, das macht den Film für mich nicht unbedingt banal. Und ja, gespenstisch überhaupt, das in so eine Form zu bringen, dass Geschichte oder Geschichtsverläufe hier in so einem Nebeneinander begriffen werden, dass da alles nebeneinander gestellt wird, das finde ich einfach sehr spannend. Und wir haben auch hier im Podcast schon oft über dieses Motiv gesprochen, aber welche ästhetischen Zugänge dazu gefunden werden, das finde ich einfach immer wieder spannend, und Mascha Schelinski hat da sicherlich einen der spannendsten Filme in der letzten Zeit gedreht, und ich will jetzt auch mal gucken, was es noch literarisch so gibt. Also einen Bezug, den man da nennen kann, ist auf jeden Fall Heimsuchung von Jenny Erpenbeck, der ein ähnliches Vorhaben hat, wobei das da nochmal andere inhaltliche Schwerpunkte hat, was sie da für das 20. Jahrhundert erzählt, also das hat nicht so unbedingt diesen marginalisierte Stimmenanspruch, wie das Mascha Schelinski hatte. Ich habe auch letztens in der Buchhandlung gesehen, einen Roman, der heißt, glaube ich, Die Treppe aus Papier, wo ich auch den Klappentext las, und das ist eigentlich auch wieder dieser Plot, also so ein Haus irgendwo und die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist quasi im Oberstübchen noch präsent und man muss nur die Treppe hochgehen und schon ist man wieder in einer anderen Zeitepoche. Also das ist einfach ein Element, was aktuell sehr oft bemüht wird, was sehr viele Leute beschäftigen und was einfach sehr gegenwärtig ist.
Ich fand das interessant, was du gesagt hast, diese brutalen Kinderspiele. Man hat im Film ganz oft so das Gefühl, so dass sich diese oppressive Struktur auf einmal in so Manierismen dann zeigt, die Leute so haben. Und das fand ich echt stark. Also es gibt ja diese Szene, als dann dem Jungen da das Bein amputiert wird. Was auch, genau, dadurch zeigt der Film auch nicht nur eine Gewalt gegen gegen Frauen natürlich, sondern so eine grundsätzliche auch so quasi, ne? Also der Junge wäre dann beim Krieg eingezogen worden und dann kann die Mutter irgendwie nicht mehr laufen. Mhm. Und sowas gibt es öfter, also dass man so quasi nicht, vielleicht unter diesem Stichwort intergenerationales Trauma, aber vielleicht doch ein bisschen tatsächlich. Wie vererbt sich etwas? Also wer kann nicht über etwas sprechen? Und warum ist dann auch irgendwie zwischen diesen ganzen Frauen, also ist da so eine Solidarität möglich oder nicht? Kann die Mutter der Tochter vermitteln, was eigentlich diese Männer tun und was die Gesellschaft eigentlich tut? Und kann sie sie schützen? Und dadurch macht der Film so einen Raum auf, dass wir immer wieder ja merken, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Also irgendwie muss jede Generation das selbst wieder neu erfahren unter neuen Vorzeichen. Und gleichzeitig, indem man den Film sieht, kann man aber selber so diese Solidarität vielleicht spüren oder sowas oder das, was schiefläuft und so. Und das finde ich tatsächlich ziemlich clever. Und der Film hat ja auch das dann am Ende, dass es dann so eine, dann steigt man so in den Himmel irgendwie fast und das ist so die Frage, okay, kann man das irgendwie brechen, ja, diese Kreisläufe. Also finde ich schon auf jeden Fall spannend. Beobachtet sagt mir nur, wie gesagt, in seiner Form und auch so in seinen Farben und so nicht so ganz zu. Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Cuts nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/cuts. Wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt, das geht schon ab 3 Euro im Monat, dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3-3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen. Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Cuts Discord Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/cuts. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Lass uns mal in ein anderes Landhaus uns begeben, Yannick. Und zwar ein Film, den man erstmal aussprechen können muss. Ich glaube, Miroir numéro 3 heißt dieser vielleicht. Film von Christian Petzold. Es war schön, als ich das in der Kinokasse gesagt habe. Mhm. Die Kassiererin hat ein bisschen gelacht und Petzold hat selber in Interviews gesagt, dass der Verleih auf keinen Fall diesen Titel wollte. Also, dass er dann richtig kämpfen musste irgendwann für den Titel. Das ist nämlich der, jetzt auf jeden Fall, wo der Film fertig ist, der dritte Teil dieser Elemente-Trilogie von Petzold. Also Undine war Wasser, Roter Himmel war Feuer und jetzt ist der Wind dran, den wir vor allem durch Felder und Vorhänge hier wehen sehen. Und dazwischen geistert Paula Bär umher. Sie studiert eigentlich Klavier an der UdK. Und ist in so einer seltsamen Beziehung, also wir sehen sie am Anfang fast wie am Stücks stehen und wir, ne, sie ist so eine geisterwandelnde Figur, wie wir sie von Petzold kennen. Der Film beginnt auch direkt in medias res, wir kennen sie gar nicht, wissen gar nicht, was los ist. Auf einmal soll sie in so einen Kurzurlaub irgendwie fahren mit ihrem Freund und noch so zwei anderen Leuten, die wohl Musikproduzenten sind. Und da hat sie aber keine Lust drauf, er will sie zurückfahren. Und dann haben die einen Autounfall und er stirbt sofort und sie ist quasi unverletzt. Und eine Frau wohnt irgendwie in der Nähe von dieser Unfallstelle. Betty heißt sie, gespielt von Barbara Auer. Und die hat noch einen Sohn und einen Mann, die in so einer Autowerkstatt Shady Deals auf jeden Fall betreiben. Und ja, Paula Bär wird da aufgenommen und irgendwie hat man so das Gefühl, sie passt fast zu gut eigentlich da rein in dieses Gefüge, auch wenn sich da nicht alle direkt grün sind, aber das könnte ja irgendwie schon eine Art Freundschaft oder Familie werden und dann merkt man, irgendwas stimmt hier eigentlich nicht. Und Yannick, du wirst hier in der deutschen Wikipedia zitiert.
Wirklich?
Zu
das
diesem Film.
Das wusste ich noch gar nicht.
Ja. Yannick Nolting betont in Der Freitag, wie der Film eine Märchenwelt aufmacht, bei der etwas nicht stimme. Christian Petzold dringe erneut tief in die gestörten Verhältnisse zwischen Menschen ein und bilde einen Zwischen- und Durchgangsraum, in dem Vergangenheit und Gegenwart im Strom der gegenseitigen Zuschreibung eins werden. Übrigens,
das war ich nicht.
In die Sonne schauen, Vicky, das warst du nicht. Der in die Sonne schauen Wikipedia-Artikel, diese ganze Sache über Pressestimmen ist gefühlt so 5 Seiten lang. Ich weiß nicht genau, wer von der Produktionsfirma da wirklich alles gesammelt hat. Aber diese Rezeption und Kritiken bei In die Sonne schauen hört gar nicht mehr auf. Egal, da sind wir ja schon einen Schritt weiter gegangen. Ich habe das Gefühl, der Petzold ist nicht so gut angekommen. In Cannes lief der ja auch. In einer Nebensektion, aber normalerweise ist Petzold ja immer in Venedig, in Berlin natürlich, auf der Berlinale. Und diesmal dann in Cannes, aber da von vielen auch so ein bisschen ja mit dem Schulterzucken, glaube ich, quittiert worden. Du fandst den aber ganz gut, ne?
Ich fand ihn ganz gut. Es ist natürlich sehr spannend, dass wir die zwei Filme jetzt hintereinander besprechen. Also weil ja beide das.
Eigentlich wäre Amrum der dritte noch, ne, den man noch machen müsste. Ja. Hätten wir nur so komische Deutsche in Häusern. Was wird eigentlich erzählt? Ist es gespenstisch genug
Filme? Na, ich weiß nicht, inwiefern Fatih Akin auch das Gespenstische dann tatsächlich bemüht. Also ich sehe den Film am Wochenende jetzt wahrscheinlich. Aber zurück dazu, also man sieht halt hier zwei sehr unterschiedliche Zugänge zum Gespenstischen. Ich würde sagen, Mascha Schelinski denkt das noch formaler eigentlich. Und wenn ich doch mal da kurz zurückgehen darf, also allein wenn In die Sonne schauen, beginnt in dieser ältesten es gibt ja dann erst diese Weltkriegsepisode und dann springt man noch weiter zurück zu der kleinen Alma, wo der Markt, der Streich gespielt wird. Und dann gibt es so eine lange Plansequenz durch das Haus. Die Kinder rennen da durch, Alma rennt durch den Gang und die Kamera geht hinter ihr her. Und auf einmal taucht da die Mutter in diesem schwarzen Gewand im Gang auf. Also allein das finde ich so spannend, weil man sich auf einmal in dieser Kontinuität dieser Plansequenz, also in diesem Echtzeiteffekt auf einmal fragt, ob man nicht da schon wieder in so eine andere Epoche übergeht, ob da gerade so ein Gespenst aus einer anderen Zeit, also in Gestalt der Mutter auftaucht. Bei Petzold ist das vielleicht nicht ganz so ausgefeilt. Gleichwohl versucht auch er so eine gewisse gespenstische Ästhetik. Also wenn du jetzt schon das zitiert hast, was ich da geschrieben hatte mit diesen Zwischen- und Durchgangsräumen. Also das ist ein Film, der wieder ganz viel mit so Blicken durchs Fenster arbeitet, durch Gänge, die Türen im Haus stehen ständig offen. Man blickt da so durch mehrere Türen und Durchgänge einmal durch. Also das rückt ja schon immer sehr präzise ins Bild. Und auch da, also wir hatten nach der Pressevorführung eine rege Diskussion, ob auch die Ästhetik von Petzold nicht total schlicht ist, ob das nicht auch einfach nur ein verkünstelter Fernsehfilm ist, auch da würde ich vehement widersprechen. Ich finde diese Bilder von Petzold hochgradig kunstvoll in Szene gesetzt. Die haben was sehr malerisch, sehr bedächtig komponiertes die ganze Zeit. Und wenn das nur Paula Bär ist, die da im Bett liegt, oder Barbara Auer, die da draußen am Gartenzaun steht, das sind schon sehr durchdachte Bilder, die er die ganze Zeit aufmacht. Das sind sehr, sehr stimmungsvolle Bilder. Wir haben auch hier dieses Spiel einerseits mit so latenten Horrorelementen. Petzold selber spricht in Interviews ja auch immer wieder von den Märcheneindrücken, also auch schon am Anfang dieser verlorene Schuh beim Autounfall. Habe ich jetzt nicht unbedingt so gesehen während des Films, diese Märchenparallele, aber ergibt durchaus Sinn, wenn er das so darstellt. Ich würde vielleicht insgesamt sagen, dass das jetzt innerhalb von Petzolds Schaffen ein Film ist, der halt sehr auf Vertrautes setzt. Also man hat es jetzt alles schon sehr oft von ihm gesehen, auch diese Vertigo-Motive, die da verwendet werden. Also diese Idee von, man verwandelt jemand anderes in das eigene Fantasiebild, also in dem Fall Paula Bär, die verstorbene Tochter als Wiedergängerin verkörpern soll. Also auch da hat man dann das gespenstische Element in der Handlung verankert. Was wollte ich sagen? Also ja, er ruht sich sehr auf diesen vertrauten Elementen aus. Aber das kann man ihm jetzt negativ ankreiden. Ich kann aber trotzdem sagen, ich hatte wieder sehr viel Spaß damit. Das ist jetzt kein roter Himmel, wenn ich das hier im direkten Vergleich sehe. Also der war dann für mich noch mal stärker und noch mal vielschichtiger, was er da inhaltlich angestellt hat. Aber auch das ist wieder ein ganz toll geschriebener Film, auch was diese Dialoge anbelangt, was diesen auch ja teilweise schwarzen Humor angeht, der da drin steckt, und diese explodierende Spülmaschine und so weiter. Also ich konnte da schon sehr viel lachen, muss ich sagen, obwohl es diese traurige Thematik hat.
Ja, eigentlich liebe ich solche Filme, bei denen ich das Gefühl habe, ein Regisseur ist jetzt noch nicht das Spätwerk von Petzold, aber hat eben schon viel gemacht, sagen wir mal so, und kommt nochmal so zurück zu so einer ganz grundsätzlichen Konstruktion, ja, wo wir auch gar nicht mehr so das Gefühl haben, dass es jetzt zeitlich irgendwie sonderlich noch verortet oder er muss irgendwas Aktuelles hier aufgreifen oder auch er hat so einen klaren, sagen wir magisch-realistischen Bezug, ne, also wie man das vielleicht bei Transit und Undine oder sowas noch stärker hätte, oder er hat noch einen politischen Bezug, wie wir es bei Roter Himmel halt ganz klar haben, so mit der Klimakrise und sowas, ne, und der dieser Männlichkeit und dieser Autorenschaft und sowas, sondern man macht es jetzt wirklich nochmal ganz runtergedampft. Man hat eine Geistergeschichte, man hat irgendwie so eine Wiedergängergeschichte, man ist in so einem Haus, man nimmt die Darsteller, die wir auch schon irgendwie bei Petzold gesehen haben und erzählt es jetzt nochmal neu. Aber für mich ist so hier so das, was so unter allem schwelt, zu dünn irgendwie. Und da fällt das dann für mich so auseinander, diese Petzold-Isms. Also ich fand das ganz bezeichnend. Ich weiß noch, als wir alle Roter Himmel so gut fanden, wurde, glaube ich, David Hein irgendwie zugetragen, er muss den irgendwie auch gucken oder sowas von seinen Fans. Und dann hat er da irgendwie den geguckt und hat auf Letterboxd, glaube ich, sowas geschrieben wie diese gestellten Dialoge, dieses deutsche Kino, bla bla bla. Und dann ist mir so aufgefallen, als ich das so gelesen habe, dachte ich, ah, interessant. Das habe ich eigentlich auch öfter mal beim deutschen Film, dass ich mir das so denke. Aber das hatte ich bei Roter Himmel gar nicht. Und das hatte ich zum Beispiel bei Undine schon und bei Transit zum Beispiel nicht. Und das fand ich irgendwie so spannend bei Petzold. Ich bin da noch nicht so am Ende angekommen. Ich habe Jella dann ja auch irgendwann mal nachgeholt, als wir die Berliner Schule-Folge gemacht haben. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, ich falle rein und raus in diese Petzold-Filme. Und ich glaube, wenn da ein bisschen mehr unter der Oberfläche brodelt, wenn so die Beziehungen der Figuren so ein bisschen klarer sind oder ich so das Gefühl habe, aha, die eine Person will jetzt dahin, aber das ist das Hindernis und so, wie das zum Beispiel bei Transit ist, der ja auch noch diese zwischen den Geschichten springenden Ebene hat, oder wenn wir wie bei Roter Himmel das haben, dass wir so eine ganz klare Figurenkonstellation haben, die sich auch so ein bisschen aneinander reiben, dann funktioniert das für mich in diesem manchmal etwas gestelzten Deutsch besser, als es jetzt hier. Hier hatte ich tatsächlich oft das Gefühl, ich sehe doch so einen klassischen deutschen Festivalfilm, den ich tatsächlich mitsprechen konnte. Also ich habe das wirklich im Kino nach so einer halben Stunde gedacht, okay, ich versuche jetzt mal zu raten, was die gleich sagen. Und dann sitzt halt Paula Bär am Klavier und dann kommt
Barbara Auer
von hinten und guckt sie so an. Und dann dachte ich ja, die sagt jetzt, ah, du spielst Klavier. Und genau dann kam das so, du spielst Klavier. Und dann sagt sie, ja, genau. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, der Film stottert sich so ab und ich bin so auch irgendwie mit anwesend. Und mein Problem ist ein bisschen daran, ich komme mal gleich zu was Positivem oder was mich dann noch überrascht hat, diese Idee, dass sie die Tochter ist, die verstorbene Tochter, das wird ja sofort klar, weil Paula Bärs Figur ins Haus geht und die Mutter quasi sie Jelena nennt. Und das ist aber nicht ihr Name in diesem Film. Mhm. Da ist quasi klar, okay, es gab schon mal jemanden hier, der Jelena irgendwie hieß, der sie jetzt ist. Also das ist ja kein Twist jetzt, den wir irgendwie im Film haben. Aber das bricht dann irgendwann aus dieser Figur des Sohnes halt so raus, irgendwann in dieser Werkstatt, dass er dann so sagt, ja, und sie können dich doch nicht jetzt als ihre Tochter irgendwie, das geht doch nicht oder sowas. Und dann rennt sie da halt so ganz dann theatralisch weg oder fährt weg mit dem Fahrrad. Und das war mir so zu dünn, irgendwie fand ich so als Figurenkonstellation. Da kann man sagen, das ist das runtergedampfteste überhaupt. Man hat die Tochter verloren und kann die Tochter jetzt hier wieder reinfinden, klar. Ich fand aber dann, nachdem ich das alles so ein bisschen belanglos fand, dass mir dann erst so Stunden später diese Perfidität dann doch irgendwie so ein bisschen klar geworden ist, weil ich habe quasi Barbara Auers Figur gar nicht als so diabolisch gelesen, wie man es aber machen könnte eigentlich. Also wie wenn sie da steht mit eigentlich dem Funkeln in den Augen und sagt, ach, du spielst Klavier. Und dann ist mir erst so Stunden nach Kinobesuch, dachte ich dann so, boah, irgendwie ist das doch ganz schön niederträchtig. Irgendwie ist das doch in Teilen eigentlich ein Horrorfilm. Aber Petzold macht es, also versucht so wenig, das effekthascherisch quasi zu machen, dass man es fast nicht bemerkt selber so. Dadurch konnte ich dem dann doch so ein bisschen was abgewinnen, weil es sehr lange irgendwie Monolog. Aber ich fand es so ein bisschen, mir war es ein bisschen zu wenig und hatte das Gefühl, es ging vielen anderen auch so, die das gesehen haben, dass sie dachten, es fehlt irgendwie da noch so ein bisschen eine Ebene. Und andere würden wahrscheinlich sagen, das ist Petzold in seiner Reihenform. Mir sind da dann so die Unzulänglichkeiten irgendwie so klarer geworden in dieser klaren Aufstellung.
Ja, da entwickelt sich schon viel zwischen den Figuren, aber halt jetzt nicht unbedingt auf Plot-Ebene. Also deshalb kann ich den Eindruck da schon nachvollziehen. Der hat halt, und das ist halt, wenn wir den Vergleich nochmal bemühen, Roter Himmel hatte schon im Laufe des Films nochmal so 2, 3 Abzweigungen genommen, die das Ganze auch thematisch nochmal auf eine andere Ebene bringen. Also das ist halt einmal diese Arbeitergeschichte von Kunst als Arbeit, das ist diese Klimawandelgeschichte, das ist dann zum Schluss auch nochmal eine Geschichte über diese ganze, ja, Erzählbarkeit dieser Krise, die Verantwortung, die damit einhergeht, auch auf einer persönlichen Ebene, wie man das, die Geschichten von anderen ausschlachtet für die eigene Kunst und Arbeit. Und jetzt in diesem neuen Film von Petzold, der hat halt diese eine Prämisse, der hat diese eine Versuchsanordnung und die zieht er eigentlich knallhart bis zum Ende durch und guckt halt einfach mal, wie sich diese Leute darin verhalten. Und das Gestellste in den Dialogen ist für mich eigentlich diese, die Eigenheit, die Qualität, wenn man auch so nimmt, also dieses gestörte Miteinander eigentlich abzubilden. Und also der lässt diese Figuren ja nicht so aus Unvermögen sprechen, würde ich jetzt doch mal wohlwollend sagen. Also weil er es nicht besser kann oder weil er keine Dialoge schreiben kann. Das sind ja diese ganz kurz und knapp präzise gesetzten Sätze, die da immer wieder ausgetauscht werden, die auch auf so eine Sprachlosigkeit immer wieder zurückfallen, wie man überhaupt die eigene Trauer, ja, verbalisieren, zum Ausdruck bringen kann, wie man in dieser Situation miteinander umgehen kann. Auch das ist ja was auf ganz spannende Weise das mit in die Sonne schauen verbindet, also wo es auch immer wieder um die Sprachlosigkeit dieser Generation geht, überhaupt das eigene Leid in Worte zu fassen, was da gerade passiert. Also auch da sehe ich so eine gewisse, bei Petzold dann die Komik drin, im Gestellten. Also das ist das, was ich meinte. Ich kann mich da wunderbar amüsieren. Also diese erste große Abendessensszene, wenn dann alle Figuren zum ersten Mal aufeinandertreffen. Ich finde, das ist Comedy-Gold, was er da macht. Aber gerade
Ja.
in der Künstlichkeit, in der Befremdlichkeit, dass wir da sitzen und denken, wie reden die denn miteinander? Und das sind so, also völlig gestellte Sätze, die da die ganze Zeit ausgetauscht werden. Aber das ist ja genau das, was den Reiz ausmacht.
Aber macht das so den Reiz aus, oder ist das immer diese Verniedlichung, die wir dann irgendwann haben bei so Regisseuren und Regisseurinnen, von denen wir halt schon viel kennen, dass man dann nur noch so denkt, ah, jetzt ist hier wieder der Needle Drop, jetzt wird hier wieder so ein Lied. Also ich fand das irgendwie so, als sie dann sagt, was ist das für ein Lied? Das ist ja toll. Na, ist aus einer Playlist. Und dann kommt es natürlich in den Credits nochmal, dachte ich so ein bisschen so, okay, es ist auch ein bisschen Christian Petzold Autopilot. Ich fand es interessant, er hat Arteschock ja ein Interview gegeben, das ich echt auch hörenswert fand, wo er nochmal, also es macht einfach Spaß, ihm zuzuhören, weil man, oder es
Ja.
macht ja bei Künstlern eh Spaß, weil die sich ja oft auch ein paar Inspirationen nehmen. Hier war es zum Beispiel ja, Rebecca von Hitchcock, gerade wie Barbara Auer sich irgendwie bewegend immer so in der Szene schon da ist quasi, also wie so ein Geist einfach immer auftaucht, ne? Das ist irgendwie wohl daher so genommen, und dann hatten sie dieses Haus, und dann ist es ja bei Petzold auch immer so, dass das auch so seltsam ökonomisch alles abläuft, also dass man irgendwie morgens ans Set fährt und dann gucken sich alle mal so die Räume an und leben sich da so ein bisschen ein, dann wird gedreht, und dann macht man glaube ich auch immer um 5 Feierabend oder so, und wenn man irgendwie nachts eine Szene braucht, dann macht man dieses Day by Night, diesen Effekt drüber und so, also ich finde es auch toll und ich freue mich auch mehr von ihm zu sehen, aber was nimmst denn du mit? Vielleicht frage ich dich das mal so aus diesem Film jetzt, was für eine Frage, weil so die Trauer um den Verlust der Tochter und kann das ersetzt werden? Das ist ja im Ende, also das Ende sollte ja anders eigentlich ursprünglich sein, dass diese Familie quasi stärker zusammenfindet, und hier haben wir so eine stärkere Trennung, und das war dann so ein bisschen die Frage, wie macht man das eigentlich? Das hat mir auch ganz gut gefallen, es hat mich ein bisschen erinnert an dieses Ende, das hatten wir da auch in dem einen Kiyoshi Kurosawa-Film, wo dann der Junge da nochmal vorspielt, dann am Klavier, und man hat am Ende so einen seltsamen Grusel, aber ich habe jetzt auch nichts über so, also Miroan Numero 3, das ist ja wegen diesem Ravel-Stück irgendwie, das auch im Film auftaucht. Ich habe jetzt aber über so Kunst zum Beispiel auch hier nichts so mitgenommen. Also es ist mir so ein bisschen zwischen den Händen, Fingern zerronnen irgendwie so ein bisschen dieser Film. Was nimmst du da mit als Frage oder als Eindruck oder irgendwie? Oder ist es denn für dich eher einfach diese Comedy-Erfahrung tatsächlich oder diese Petzold-Erfahrung, dass du einfach denkst, ja, da ist er wieder und es macht Spaß, ihm dabei zuzusehen?
Das ist ja kein Sachbuch. Ich muss ja da nichts lernen oder was auch immer. Also wie gesagt, das ist dieses eigentlich so ein Filmemachen von einer
Ich
unerhörten
glaube schon, ich
Begebenheit.
brauche das im Kino. Ich frage mich das oft, ob wir nicht immer die Filme
Ja.
doch zu doll so zu zerquatschen. Und immer so, ah, was ist da jetzt irgendwie so die Moral, wie so ein Idiot, der irgendwie nicht weiß, wie, dass man auch einfach halt Kunst machen kann. Aber ich glaube, ich brauche das schon. Ich muss zumindest danach irgendwie, muss mich das doch affizieren, was ich gesehen habe. Nicht unbedingt quasi im Moment überrumpeln, aber ich muss das mitnehmen, glaube ich schon, wenn ich so einen Film sehe.
Na, und das macht er halt für mich, also dass er halt das Thema Trauer doch noch mal anders anpackt, als man das sonst vielleicht als klassisches Drama serviert bekommt oder also jetzt, das ist jetzt eine ganz andere Welt, aber ich schaue jetzt gerade die deutsche Euphoria-Adaption von RTL, also wo man auch dauernd in so Trauer- und Trauma-Erfahrungen schwelgt und alles ist permanent immer ganz schlimm und dann
Ach,
kommt halt
gibt's sie
Petzold
schon?
daher.
Ah,
Ja, die kommt jetzt am 2. Oktober, startet die regulär. Und dann kommt halt Petzold daher und macht das so ein kauziges, ja, Ensemblestück mit wenigen Leuten draus und hat dieses Unerhörte, dass er uns zeigt, schaut mal, sowas, was in der Realität niemals so passieren würde, wahrscheinlich, dass das nochmal so einen Blick auf so ein Unvermögen des Trauerns im Grunde genommen und die Unbegreifbarkeit des Sterbens, die Unverfügbarkeit dessen, dass das hier versucht wird, in so eine Verfügbarkeit umzuwandeln, indem man auf einmal versucht, Ersatzfiguren da reinzubringen. Also Ersatz, um diese Lücke auch innerhalb der Familie zu füllen. Ich finde das als Figurendynamik schon sehr spannend, was er da aufmacht, auch wenn man das vielleicht so mit leichten Variationen Situation woanders schon mal gesehen hat. Mir fällt jetzt spontan kein Vergleich ein. Das sind aber trotzdem so Motive, die einem irgendwie vertraut vorkommen. Aber wie er das variiert, ich sehe da schon einen gewissen Wert drin. Deshalb, ich würde nicht sagen, dass ich den Film gleichgültig finde oder dass ich jetzt sagen würde, das ist jetzt nur der Genuss der schönen Bilder und der leichten Pointen in den Dialogen. Ich finde das schon auf eine interessante Weise störend, was er da macht. Also wie er den Blick auf das Thema verschiebt.
Ich glaube, ich fand's, ja, deswegen dieser Moment, als ich dann danach dann nochmal so dachte, ah ja, es ist ja doch ganz schön perfide, weil ich glaube, erst dadurch, dass ich die Kritiken gelesen habe, die so meinten, dass man da wirklich versucht, diese Tochter nochmal so zu rekreieren, so habe ich es nämlich im Film gar nicht wahrgenommen. Ich dachte so, ja, die hat halt jetzt den Unfall, die ist da und ist doch schön, verbringt doch jetzt die Zeit miteinander. Also, nee, ich komme irgendwie hier nicht so richtig an ein Ende, an eine Sache, die mich hier irgendwie noch beschäftigt, außer diesen kurzen Grusel, den mir der Film dann irgendwie eingejagt hat. Ich finde aber trotzdem diese Anfänge, also das liebe ich auch bei Petzold, also diese seltsamen Anfänge, bei denen man immer schon irgendwie so mittendrin ist und sie diesen Freund sieht von ihr und sich denkt, ach du Scheiße, was ist denn da los? Finde ich spannend, bin gespannt, was er noch macht. Findest du, die hängen irgendwie zusammen, diese Filme? Also er hat auch im Interview da so ein bisschen drüber geredet, wie zum Beispiel, naja, dann haben wir irgendwie, also ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, er meinte irgendwie sowas wie, naja, dann haben wir da das gemacht und dann wussten wir gar nicht so, ist das jetzt der dritte Teil? Aber dann haben wir gesehen, ah ja, der Wind ist sehr präsent hier, dann nehmen wir den mal mit rein, so ungefähr. Also deswegen, er meinte dann auch, ja, da muss ich jetzt mal dann wieder mit der nächsten Trilogie irgendwie anfangen. Also mir schien er das selber auch nicht so ganz ernst jetzt zu nehmen, diese Filme zusammen.
Also für mich passt das schon, man kann sich das so zurechtreden. Ich nehme das auch als Trilogie an, auch wenn er das selber so ausweist. Es wirkt halt so ein bisschen, ja, zurechtgeredet am Ende. Also wenn man das so vergleicht, dann muss man sagen, dass Undine und Roter Himmel diese Bezüge zu den Elementen noch mal viel deutlicher ausgestellt haben, als das jetzt Miroir numéro 3 macht. Aber ja, also das ist für mich so ein Motiv, was sich da vielleicht durchzieht, aber hat jetzt für mich bei diesem neuen Film auch nicht die tragende Dimension für den Plot oder dass das noch mal eine Anregung darüber hinaus gibt. Deshalb nehme ich das Lächeln zur Kenntnis, dass er das zur Trilogie verbindet, aber würde dann doch eher sagen, das ist einfach generell ein Petzold-Film mit ganz vielen Motiven aus früheren Filmen, die er hier nochmal neu variiert.
Ja, wir bleiben dran bei Christian Petzold und der Berliner Schule auf jeden Fall. Der Weg führt in die Wüste, weg von den deutschen seltsamen Landhäusern. Und zwar sprechen wir noch über Sirat von Oliver Lax, in Cannes auch gelaufen, in Cannes auch ausgezeichnet worden. Ein Film, der viel mit Wages of Fear und Sorcerer verglichen wird. Ich glaube, weil es viel um Trucks geht, die irgendwie so durch eine Wüste rollen und dann immer so die Frage ist, kommt man da noch durch? Geht es da noch weiter?
Also
es geht um
bleiben.
Genau. Es geht um einen Vater und seinen Sohn, die ein Rave besuchen in Marokko. Und die suchen ihre Tochter beziehungsweise die Schwester vom Sohn und die ist nämlich verschollen gegangen auf genau diesem Rave vor einiger Zeit und die fragen da quasi jeden jetzt, habt ihr die gesehen, ist die irgendwo? Und dann kommt irgendwann raus und das finde ich ist eine Hammer, nicht Tagline, sondern ein Hammer-Hook für einen Film, zu sagen, naja, tief in der Wüste ist noch ein krasserer Rave oder es gibt noch einen anderen Rave, so noch ein geheimerer quasi und da könnte sie sein. Also das ist, hat ja auch wieder so eine magisch-realistische Ebene schon von Anfang an, dass man sich fragt, okay, warum sollte die da jetzt auftauchen, wie lange ist der schon im Gange, wo ist der eigentlich? Der Film hat auch so eine, wie vielleicht auch in die Sonne schauen, so eine externe, angedeutete politische Ebene, also vom Krieg in Marokko, dass das Militär da zum Beispiel einfällt auf diesen ersten Rave und dann müssen alle weg, weil die Ausländer dann auch quasi das Land verlassen sollen. Der Film interessiert sich aber nicht so doll für diese Konflikte. Es gibt immer mal so das Militär, das Leute treibt. Es gibt am Ende einen Zug mit Geflüchteten, auf denen sich dann auch ein paar der Hauptfiguren befinden. Aber das läuft so ein bisschen am Rand ab. Also wir haben so diese drei Parteien eigentlich, diese Familie, die da eigentlich nichts verloren hat, außer eben dieses Mädchen zu finden. Dann die staatliche Gewalt. Und vielleicht auch die Menschen, die vor Ort eigentlich in dem Land leben, so, da gibt es ja auch ein paar, die wir treffen. Und dann diese Rave-Gruppe einfach, die da so ein Festival feiern will. Und ich fand erstmal, was nicht so ein schlechter Modus für einen Film ist, ist diese Idee, auf so einem verstrahlten Festival zu sein, als eine Person, die aber nüchtern ist. Das ist immer unangenehm, ob man selber gerade nüchtern wird auf einem Festival, weil der Trip aufhört oder man wird mitgeschleift und so. Also in so einer hedonistischen Gesellschaft sich zu befinden und da versuchen eigentlich was zu regeln, während die alle gar nicht daran interessiert sind, das fand ich ganz spannend. Ich fand auch spannend, wie der Film so andeutet, dass dieser Vater und der Sohn immer mehr aufgenommen werden und sich assimilieren in dieser Gruppe. Ich finde, der Film hat dadurch so ein bisschen so was Jodorowsky-mäßiges irgendwie so, ne? So leichte, so Gaukler-Kino, wie wir das genannt haben bei Jodorowsky. Solche Anleihen irgendwie so, dass man in diese Feiergesellschaft dann aufgenommen wird und dann irgendwie so die Grenzen zur Realität verschwimmen. Das passiert auch, kann man sagen, weil in der Mitte des Films etwas passiert, mit dem man überhaupt nicht rechnet. Und dann auf einmal man sich fragt, was ist denn jetzt? Also wie konnte das denn sein? Und was passiert denn jetzt? Und dann werden so Leidensstationen weiter abgefahren. Und ich fand das ganze Ding irgendwie nicht so super effektiv. Ist auch wieder so ein Film, bei dem ich mich frage, ist das einfach nihilistisch, was hier gesagt werden soll? Oder sehen wir hier etwas, was uns über Hedonismus, über Kolonialismus gesagt werden soll? Hatte ich ein paar Fragezeichen. Ich habe hier so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist einer, der hat die Leute in Cannes natürlich aus den Sesseln geblasen, aber wir sind alle vielleicht ein bisschen nicht ganz so beeindruckt jetzt davon. Wie hast du den denn wahrgenommen?
Also die ganz große Euphorie aus Cannes kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich meine, das ist natürlich immer ein dankbarer Film auf dem Festival, wenn mal wieder was passiert und wenn es rumst im wahrsten Sinne des Wortes, was dann auch so unmittelbar körperlich einen affiziert, wo man jetzt nicht unbedingt groß Dialogen folgen muss, Plots folgen muss, groß nachdenken muss, was da gerade erzählt wird, sondern was halt einfach unmittelbar auf so eine Sinnlichkeit überschwappt. Und das macht er ja nicht nur in dieser großen Sequenz im Finale, die dann also immer wieder mit den Jumpscares arbeitet, sondern schon von Beginn an, also dass da ganz, ja, anregend mit so einer filmischen Textur gearbeitet wird. Man hat die Textur der Filmbilder, man hat die Textur des Felsgesteins, was dann übergeblendet wird in die Textur dieser, ja, dieses Wimmelbildes der tanzenden Menge. Man hat die elektronische Musik, die Bässe, man hat die Laserformationen, die da in die Wüste und ins Gebirge rein projiziert werden. Also das sind schon sehr beeindruckende sinnliche Bilder, das würde ich dem lassen und ich nehme den Film auch als so ein rein ästhetisches Erlebnis erstmal wahr und ernst durchaus, also diese ganzen Stationen, die man auch in den Filmvergleichen nennen kann, Sorcerer, also das Material, das gegen die Wildnis, gegen die Natur arbeitet, dass man kaum vorankommt, dass man in diesem Morast stecken bleibt mit dem Fahrzeug, das affiziert einen, das sind diese sehr taktilen Bilder, die er bis zum Schluss immer weiter steigert, dann, wie schon erwähnt, spätestens in der großen Jumpscare-Sequenz, wo man dann wirklich mit Anspannung im Kinosessel drin sitzt und das nehme ich als Versuch wahr, über diese Sinnlichkeit eigentlich einen Weltuntergangsfilm zu erzählen. Und als Weltuntergangsfilm funktioniert das. Ich würde aber sagen, hier geht es mir dann doch vielleicht wie dir mit dem Petzold-Film, dass ich hier den Eindruck habe, dass mir das so ein bisschen inhaltlich entgleitet, weil ich hier den Eindruck hatte, und das werfe ich dem Film auch vor, das ist ein bisschen, ja, schon selbstgefälliges Baden in diesem Weltuntergangsschmerz und alles ist ganz schrecklich und dann wird auch immer wieder von so einer, ja, der Krieg ist natürlich dann präsent, auch über so Ansprachen, die man im Radio hören kann, auch da weiß man nicht genau, was passiert da eigentlich. Aber die Apokalypse zu ergründen und der irgendwie tiefer einzutauchen, das findet in dem Kino natürlich nicht statt. Und ich hatte das verglichen mit dem Film Rumors von Guy Madden oder Tanz der Titanen, wie er in Deutschland hieß, wo es auch um so eine eigenartig surreale Situation geht. Also die G7-Führungskräfte, die Politiker verirren sich nach dem Gipfel im Wald und dann geht es eigentlich nur noch darum, nicht mehr Lösungen für irgendwas zu entwickeln, sondern nur noch, wie können wir die Apokalypse der Außenwelt verkaufen, welche Rhetorik finden wir dafür. Und ich würde sagen, so ähnlich ist auch dieser Film Sirat gestrickt. Also das ist halt kein Kino mehr, das noch irgendwie daran interessiert ist, uns wirklich menschliche Konflikte näher zu bringen oder da Beobachtungen anzustellen oder Analysen gar zu wagen. Deshalb bleibt es dann für mich sehr auf dieser Ebene des ästhetischen Genusses, aber alles darunterliegende hat mich nicht so überzeugt.
Ja, vielleicht muss man es auch wirklich komplett symbolisch lesen irgendwie, ne? Vielleicht ist das wirklich einfach die westliche Gesellschaft, die irgendwie in den Trümmern des Kolonialismus und neu aufschwingender Machtgefüge faschistischer Systeme irgendwie einerseits so ihr heiles Familienleben irgendwie so versucht zusammenzuhalten und gleichzeitig irgendwie so ständig die große Party zu feiern, ne? Also ich habe neulich so ein YouTuber, den ich öfter gucke, weil der viel auch durch Asien mit dem Motorrad gefahren ist. Paddy Doyle heißt der. Der hat neulich in irgendeinem Update-Video so gesagt, naja, wir wollten eigentlich nach Myanmar, aber da ist ja gerade Krieg und deswegen ist es eigentlich ein bisschen doof, dass die da den Krieg führen, weil da wollten wir eigentlich hin in diese Orte. So, also machen wir es dann vielleicht mal wann anders, wenn der Krieg da vorbei ist, so ungefähr. Also so völlig tone deaf. Irgendwie so wirkte das so, als wäre die Welt eigentlich nur geschaffen worden eigentlich für ihn, damit er da Travel-Vlogs erstellen kann. Und das, was fällt denen eigentlich ein, dass die da einen Krieg führen irgendwie, wenn er da doch eigentlich eine YouTube-Serie machen wollte und sowas. Ne? Und hat auch gesagt, ja, und dann gibt es ja andere YouTuber, die fahren ja dann da auch hin und sind dann so, ich bin in das krasseste Kriegsgebiet gefahren und so. Aber das ist eigentlich auch nicht so mein Vibe irgendwie. Das finde ich irgendwie auch so ein bisschen moralisch fragwürdig. Dann dachte ich so, ja, schon die Aussage davor war eigentlich schon moralisch irgendwie so ein bisschen fragwürdig. Vielleicht muss man den Film wirklich so sehen, weil als dann tatsächlich da dieses würde das jetzt mal nicht spoilern, so der diese große Twist dann da in der Mitte passiert, fragt man sich schon so ein bisschen, was ist denn jetzt, was ist denn alles möglich eigentlich in diesem Film, wo will der Film denn jetzt eigentlich mit mir hin, weil man doch gerade dachte, diese Assimilierung dieser Vater-Sohn, dieses Vater-Sohn-Gespanns in diese Raver-Truppe und dann die Frage, ist diese Tochter nur ein Geist oder sowas, da macht man jetzt, ne, hätte man so gedacht, da hätte jetzt Petzold den Film draus gemacht oder so. Und wobei, nee, bei Petzold hätte es vielleicht auch sogar in der Mitte passieren können, dass sowas wie in dem Film hier passiert. Aber deswegen, ich dachte, das Einzige, was vielleicht interessant ist, ist nur noch zu sagen, ja, das ist quasi symbolisch jetzt hier einfach alles, ne, das ist so die jetzige Gesellschaft, wie die sich einfach immer weiter kaputt sprengt eigentlich und niemand so richtig mehr kommunizieren kann, weil man irgendwie, weiß ich nicht, überfordert ist oder weil alle auf ihren eigenen Sidequests vielleicht sind und so das große Ganze nicht mehr sehen, irgendwie so, dann ist er vielleicht ein bisschen effektiver, aber es ist schon Mittelfinger auf jeden Fall, dieser Film, und ist die Frage so, kann man mitleiden zum Beispiel auch mit diesen Figuren, hattest du da das Gefühl? Oder distanziert einen das eigentlich so ein bisschen eher?
Ja, naja, ich leide halt mit den Figuren mit, weil es mich spätestens, wie schon angedeutet, so körperlich affiziert. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt an der Charakterzeichnung an sich liegt oder weil ich eher Angst habe zu erschrecken oder weil mein eigener Körper auf einmal gegen mich zu arbeiten beginnt. Also das ist die Art von Empathie oder Mitgefühl, die der für mich hergestellt hat. Und naja, diese, was du beschrieben hast, das hat ja auch die etwas provokante Ambivalenz. Also einerseits, dass da auch über diese Rave-Veranstaltungen schon einmal versucht wird, eine Art von Gegenkultur aufzumachen, gegen diesen Militarismus vielleicht, der da im Hintergrund stattfindet, gegen diese kriegerische Ordnung, die sich da in der Welt abspielt. Mhm. Aber gleichzeitig hat es halt innerhalb des Films auch diesen apokalyptischen Fingerzeig, so schaut mal, das ist hier auch so ein bisschen die Gesellschaft, die sich in den Untergang reinfeiert und reintanzt und dieses Tanzen auf dem Vulkan, also das hat ja auch dieses eigenartige Bild, was der Film da im Grunde genommen aufmacht. Deshalb, ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie ich das inhaltlich finde. Ich finde ihn schon sehr spannend und auch wirklich spannend in so einem Suspense-Sinne, aber ja, wie gesagt, inhaltlich hat mich das, tue ich mich so ein bisschen schwer damit.
Mhm. Gut, was muss man davon gesehen haben, Janik, alle drei?
Ich finde, man muss nur In die Sonne schauen gesehen haben. Und die anderen sind nice to have. Die sind gut, aber die muss man nicht sehen.
Ja, In die Sonne schauen, mal gucken, was das so, wieso die Halbwertszeit von dem Film ist, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall den, ich denke auch, den sollte man gesehen haben, um ihn dann auseinanderzunehmen und darüber zu reden, was da funktioniert und was nicht. Ich habe noch Weapons jetzt mal nachgeholt tatsächlich. Mhm. Da können wir mal so ein bisschen am Ende hier zu den Empfehlungen oder Nicht-Empfehlungen kommen. Und ich fand irgendwie recht bemerkenswert bei diesem Film dann doch, dass er eigentlich so strukturiert ist wie so eine moderne Mini-Fernsehserie eigentlich. Also dass der Film ja fast eigentlich in so Episoden zerfällt, in so verschiedene POV-Episoden und immer jede Episode mit einem Twist endet, bei dem man sich fragt, okay, was ist denn jetzt eigentlich los? Das ist ja der Film, wo die Kinder dann um 2 Uhr nachts irgendwie aus den Häusern strömen und nur der eine Junge ist in der Klasse noch und die Frage ist, hat die Lehrerin sie entführt oder was führt dieser Junge im Schilde und so. Und dann ist es ja ganz interessant, dass der Film immer so einen Twist aufmacht und dann sieht man wieder diese nächste Figur, bei der wir dann hoffen, dass wir irgendwie lernen, was da jetzt passiert ist. Und das ist eben so eine, finde ich, eigentlich klassische Serienerzählweise, die ich so aus dem Kino aber eigentlich nicht so stark kenne. Und dann fand ich noch interessant an diesem Film, dass der ja so einen Twist hat, der dann so richtig auserklärt ist. Also wo dann, also nicht ganz, es ist quasi nicht komplett erklärt, wie das alles genau funktioniert, ne, weil das eine übersinnliche Ebene hat. Aber er hat so einen Twist, wo dann klar ist, okay, so war's und so wurde das auch aufrechterhalten. Und dann bleibt er auch recht lange so dabei, das zu zeigen. Und kann dann, finde ich auch, das muss man ihm, glaube ich, schon zugutehalten, immer wieder changieren zwischen so Horrormotiven und wirklich auch Comedy. Also der Film ist auch wirklich irgendwie lustig und übertrieben. Und ich hatte wirklich das Gefühl, das ist so ein, das ist irgendwie die neue Form Blockbuster-Film. Das ist so ein Crowd-Pleaser mit Horror-Elementen, der immer so ein bisschen changiert und dauernd im Drehbuch irgendwelche Wolken einbaut, damit wir doch nochmal eine 20-Minuten-Sequenz irgendwie vollkriegen über irgendeine Person, die uns vorher eigentlich nicht so richtig interessiert hat. Also, und hat am Ende dann noch so einen ganz cleveren Gag eigentlich, wie das so aufgelöst wird tatsächlich. Und was ich auch sagen muss, hätte ich auch gar nicht gedacht, so beim Schauen, musste ich dann doch noch ein paar Mal drüber nachdenken, dass das schon auch ganz schön abgefuckt war, wie das so abgelaufen ist, gerade so mit diesen Spaghetti da in dieser Dose. Aber hat ja einen einfachen Twist eigentlich auch. Und das ist was, wo wir bei Katz demnächst auch nochmal eine Folge, ich sag noch nicht genau was, es sind zwei Halloween-Folgen geplant. Die eine ist John Carpenter, die andere ist was anderes. Und da wird Weapons auch nochmal vorkommen, weil ich so das ganz spannend finde, dass Weapons und Longlegs und bestimmt auch noch andere Filme beide so eine bestimmte Hexenthematik eigentlich auch wieder aufmachen, was eigentlich sehr klassisch ist eigentlich für so einen Horrorfilm. Das fand ich alles ganz interessant. Meine Frage an dich, du hast ja auch, ich habe das Video aber nicht gesehen, auch so ein Video gemacht über diese Horrorfilme des Sommers. Jetzt kommen wir ja in den Oktober rein, wo wir vielleicht auch noch ein paar Sachen erscheinen werden. Hast du das Gefühl, das ist so die neue Formel? Also so Grundmystery, irgendwas ist in der Stadt passiert, was wir in so Hype-Trailern dann immer aufmachen können mit einem so ikonischen Bild. Die Kinder haben die Arme irgendwie weit von sich gespreizt und rennen los. Dann einem Titel, der schon auch irgendwie so mysteriös ist. Und dann hat man so einen seltsamen, ja, so einen Detective-Film eigentlich, der dann aber so einen Horror-Twist hat irgendwie und der sich recht schnell runterschreiben lässt, hat man das Gefühl, wenn man einfach immer so zwischen den verschiedenen Figuren hin und her wechselt. Also Longlegs war ja sehr ähnlich irgendwie so, fand ich von der Anmutung. Und ich habe diese vielen anderen Horrorfilme, die so rumgeistern, jetzt nicht gesehen. Aber ich habe mich das gefragt, ob Warner da so ein bisschen auf Gold gestoßen ist und wir das jetzt immer weiter sehen werden. Spätestens seit den Jordan Peele-Filmen natürlich gibt es sowas. Und der wollte ja auch das Drehbuch an Weapons und hat auch dann irgendwie seinen Manager irgendwie gefeuert, weil er das nicht gekriegt hat. Also würde mich interessieren, wie du so den State of Horror gerade siehst. Und weil bei manchen funktioniert es ja nicht so, bei manchen Filmen. Also The Monkey oder was von Osgood Perkins hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass da so viele Leute reingerannt sind. Aber irgendwie ist die Form der Vermarktung und wie darüber geredet wird, sehr, sehr ähnlich.
Ja, und das Marketing ist alles und diese drei Horrorfilme im Sommer waren alle sehr gut vermarktet, also Bring Her Back und Together dann noch, und die fand ich ja alle drei nicht so gut. Also das sind alles drei Filme, die mit so extrem großen Gesten arbeiten, die extrem aufgeblasen daherkommen, aber die sich entweder, ja, auch wie bei Weapons mit so eigenartigen Twists und so Auserklärungen und so verplotteten Details dann so ein bisschen selber zugrunde richten und hinter denen sich einfach nicht sehr viel verbirgt, wenn man dann doch mal da näher reingeht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass dass das jetzt das bestimmte Horrorkino ist. Ich glaube, da differenziert sich schon noch mal einiges aus, und das Erfolgsgeheimnis von Weapons ist aber sicherlich, dass er so ein bisschen Kesselbuntes hat. Also da ist alles einmal drin. Wir haben diesen Hexenhorror, wir haben so auch eine Spukgeschichte im Grunde genommen, wir haben diesen Detective-Ermittlungshorror, und das wird da alles einmal durcheinander gerührt. Deshalb macht es das sehr dankbar, das möglichst an viele Leute nach draußen zu tragen, auch wenn das dann alles nicht sonderlich clever ist, was da passiert. Ich muss so rückblickend sagen, wenn ich auf das ganze Horrorjahr schaue, da ist mir relativ wenig im Gedächtnis geblieben. Also auch ich habe heute wieder eine Veranstaltung gesehen, da hieß es dann Weapons, der beste Horrorfilm 2025, und dann habe ich mich gefragt, was würde ich eigentlich als besten Horrorfilm des Jahres nennen, und da stoße ich recht schnell an Grenzen. Es kommt auch dieses Jahr zur Halloween-Zeit, habe ich das Gefühl.
Numéro 3 müsst ihr gucken, ihr Horror-Heads. Da draußen.
Ja, es kommt jetzt gar nicht so viel Horror raus, auch zur Halloween-Zeit. Also ich habe jetzt auf der Filmkunstmesse noch diesen Good Boy gesehen, also die Spukhausgeschichte aus Hundeperspektive. War nett, aber ist mir jetzt auch nicht allzu sehr im Gedächtnis geblieben. Und
Sinners wahrscheinlich, oder? Würdest du
Ja, aber hat mich jetzt auch nicht so begeistert. Also ich
Ach,
weiß gar
stimmt.
nicht.
Ja, mich auch nicht.
Vielleicht kein allzu gutes Horrorjahr, auch wenn mir da einige widersprechen. Das ist ja auch dieses, was mich so genervt hat. Und ich habe ja auch aus diesem Frust heraus das Video damals gemacht. So, man hat das Gefühl, man muss das jetzt positiv besprechen. Und dann haben mir ja auch so Leute geschrieben, einerseits meckern wir immer darüber, dass die Horrorkultur nur aus so Sequels und Remakes besteht. Und dann kommen jetzt mal die originären Stoffe. Und dann ist es auch wieder nicht recht, wo ich mir aber denke,
Ja, aber
also
was die Leute
erstmal
nicht verstehen,
Argument.
wir können über alles, wir sind Kritiker, wir können über das dann
Ja,
auch meckern. Das merke ich nämlich
eben.
selber auch im Kino, ja.
Das ist ja
Das
auch
ist
kein Wert an sich. Also nach der Logik müsste ich ja jeden Film im Programmkino gut finden, nur weil der eine eigene
Ja.
Geschichte erzählt. Also das Argument ist total schräg und das nervt mich so. Und ich hatte ja am Anfang der Folge schon auch gesprochen, dieser Druck des Hype-Mitschwimmens, auch wenn es um sowas wie Hamnet geht, wo man dann das Gefühl hat, man kann jetzt nach diesem Festival-Hype am besten gar nichts Negatives dazu sagen, weil man sich damit ins Auskatapultiert. Das bereitet mir schon große Sorge und das hat man bei diesen Horrorfilmen im Sommer besonders deutlich sehen können.
Ja, das ist manchmal witzig, dass du, wie, aber du fandst jetzt den Film in dem Landhaus in Deutschland, fandst du jetzt nicht so gut, aber da musst du den in der Wüste, der muss doch dann jetzt gut sein. Also
Ja.
nicht, jetzt auch nicht so effektiv. Aber ja, da schwank ich auch immer hin und her. Manchmal finde ich das auch so in Gesprächen, wo man etwas ganz gut findet, manchmal mehr rumkommt, also weil mehr Details irgendwie aufgegriffen werden oder so. Manchmal finde ich das in solchen Gesprächen, wo man sehr kritelt, dann doch irgendwie am Ende mehr bei rauskommt. Weiß ich jetzt bei diesen Filmen nicht, aber ja, das Horrorkino immerhin. Ja, scheint da irgendeine Formel aufzugehen, ne? Die Filme für eine gewisse Menge zu produzieren, spielen dann ein Vielfaches davon ein und dann geht das
Ja,
immer
sehr
so
erfolgreich,
weiter,
genau.
ja. Deswegen mal schauen, was da noch so droht. Des Teufels Bart, wie fandst du den?
Des Teufels Bad, oh Gott, das war das Berlinale 2024. Da haben wir
Ja,
doch
den
in diesem
könntest du noch.
Donut-Geschäft drüber gesprochen, das weiß ich noch. Nee,
Ah
hat
ja.
mich auch nicht so überzeugt, weil das war mir zu sehr so, schaut mal die Gruselgeschichte aus der finsteren alten Zeit da in Österreich, wo es immer Nebel ist im Wald und so
Ach,
weiter.
der ist auch vom letzten Jahr, sehe ich gerade. Okay, ja gut, der zählt gar nicht mehr rein.
Ich
Dann
weiß gar
ist
nicht, wie
okay,
der
sieht ja auch noch
regulär
älter.
rauskam. Ja, keine Ahnung. Nee, also hat mich auch nicht allzu sehr überzeugt. Ich habe gerade hier parallel mein Letterbox offen, was ich dieses Jahr in Horrorfilmen gut bewertet habe. Da führt aktuell Ugly Stepsister die Liste und danach kommt Alpha, wobei Alpha jetzt eigentlich auch nicht wirklich ein Horrorfilm ist.
Naja, gut. Sonst habe ich gar nicht. Ah, ich kann auch sagen, ich habe einen Beitrag im Deutschlandfunk gemacht zu Silent Hill F, ein Horrorspiel, das mit einer Triggerwarnung direkt anfängt. Das fand ich interessant, weil das eigentlich selten ist. Also, wo direkt gesagt wird, dieses Spiel spielt in den 60er Jahren, deswegen gibt es Gender-Based Discrimination und so. Und das sind nicht die Views des Entwicklungsteams und so. Und das ist tatsächlich ein Spiel, was davon erzählt, wie ein Schulmädchen in einem japanischen Dorf quasi versucht, aus diesen patriarchalen Strukturen irgendwie auszubrechen. Da gibt es so verschiedene Möglichkeiten irgendwie. Und Solidarität zwischen Frauen ist da nur ganz am Rande irgendwie eine Möglichkeit. Und ich habe da deswegen, und das war interessant, weil ich hatte mit ihr dann auch kurz über In die Sonne schauen gesprochen, ein Interview geführt mit Ilse Lenz, die ist eine Soziologin und die hat zusammen mit Michiko Mae, die ist auch Soziologin, ein Buch über die japanische Frauenbewegung gemacht. Und Ilse Lenz hat auch zur Deutschen geforscht und dann immer so zu diesen Vergleichen. Und die japanische Frauenbewegung ist quasi in Deutschland nicht so bekannt irgendwie immer. Also sie sagt, im Westen denkt man immer, das gäbe irgendwie gar keine Frauenbewegung in Japan oder man hat immer das Gefühl, da sind die Geschlechterrollen oder das Patriarchat irgendwie noch stärker. Und sie zeigt in dem Buch eigentlich ganz cool auf, dass das in Japan ganz lange das schon gab. Also diese frühen Texte sind irgendwie von 1911 und dann hat das eine ganz starke Beständigkeit, wohingegen es in Deutschland zum Beispiel starke Brüche gibt. Das war spannend, weil wir dann so im Gespräch, also sie meinte dann zu mir so vorher, oder nachdem ich die O-Töne gesammelt hatte, so dass sie vieles, was sie in Japan aber erlebt hatte, dann als sie da hingereist ist zum Forschen, auch aus Deutschland kennt. Also der Großvater isst zuerst, wenn das Essen auf den Tisch kommt oder sowas. Und dann meinte ich so, es gibt ja auch gerade diesen Film In die Sonne schauen. Und dann meinte ich, ah, den wollte ich auch noch gucken und so. Deswegen war das für mich so ein bisschen jetzt so eine Woche des Beschäftigens, ein bisschen mit so Frauenbewegung. Und ich kann auf jeden Fall dieses Buch, also Frauenbewegung in Japan, empfehlen, denn da haben die zusammen ganz viele Texte gesammelt, ganz viele so feministische Texte aus Japan. Das ist ganz spannend und das Spiel Silent Hill F kann ich so mittel empfehlen, aber da geht es meistens in den Deutschlandfunkbeiträgen nur so halb drum, weil man kann da ja nicht so ins Gameplay klein klein reingehen. Da fand ich vieles auch nervig, die Rätsel und die Kämpfe, aber das Thema fand ich auf jeden Fall spannend. Hast du noch irgendwas gesehen, Irgendwas, was du empfehlen willst oder wovon du abraten möchtest?
Schwierig. Also wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt in diesem Festivaltrubel drin war und so viele Sachen gesehen habe, die dann jetzt auch nicht unmittelbar starten, sondern erst sehr spät. Also ich kann nur noch mal auf Alpha von Ducournau zurückkommen, der anders
der war
ist
ja
als
so
die
umstritten,
Filme
ne?
davor.
Viele, das ja, ist eher ja. einer, der auf Festivals, wo die Leute auf Festivals den furchtbar fanden. Und jetzt sagst du, der ist doch ganz gut.
Ja, ich finde ihn sehr gut. Also der ist nicht ganz leicht zu fassen und der hat einerseits diese Körperlichkeit, die für die Ducournau ja bekannt geworden ist, aber der hier das in so eine Art der Intimität übersetzt die ganze Zeit und eigentlich 2 Stunden lang so einen völlig verletzlichen Filmkörper schafft eigentlich. Das ist für mich das große Kunststück. Und sie hat einen Film gemacht, der sich mit der AIDS-Krise auseinandersetzt, aber das gleichzeitig auf so eine auf eine Art und Weise abstrahiert, auch mit so ein paar fantastischen Elementen, also dass da halt die Erkrankten zu Stein erstarren. Das ist das Bild, was sie für die Krankheit findet. Das fand ich schon sehr interessant, weil das sich dadurch nochmal öffnet. Also wie sind wir gerade auch in Pandemiezeiten mit Krankheit umgegangen, dann aber auch das als so eine Coming-of-Age-Geschichte zu erzählen. Wie findet darüber so ein Othering statt? Wie wird man durch Krankheit oder durch eine Andersartigkeit stigmatisiert? Und das halt mit so einer dauerhaften, ja, filminternen Gewalt und dieser besagten Körperlichkeit und Verletzlichkeit aufgeladen, das fand ich schon hochgradig interessant, aber ich kann da leider keinen Termin sagen. Also ich habe auch nachgefragt, er wird erst nächstes Jahr rauskommen, aber auch da steht der Termin einfach noch nicht fest. Das ist noch unklar, wann genau der dann starten wird.
Wie jetzt? Das wird wieder einer, den wollen sie so verschusseln wahrscheinlich, weil sie schon wissen, das kommt wahrscheinlich nicht so gut an. Irgendwo müssen wir den...
Ja, nein, der wird über Playon erscheinen. Ich glaube, Playon hat halt jetzt einfach auch erstmal andere Prioritäten. Die bringen ja noch Sentimental Value raus dieses Jahr, der Oscar-Kandidat eigentlich gesetzt ist.
Da wollen wir lieber Alpha sehen. Danke, das muss ja nicht sein. Ich bin trotzdem gespannt auf das, was Julia Ducournau macht. So, ich sehe hier an meiner Spur, ich habe dich komplett vollgetextet in diesem unglaublich lange Redebeiträge. Dabei hatte ich so Kopfschmerzen und wusste gar nicht. Aber ich musste mich rauskämpfen wahrscheinlich ein bisschen aus dem Brain Fog. Janik, vielen Dank, dass du mit mir. Genau, das ist so der aktive Podcast-Exorzismus, wenn man sich selber versucht, durch Reden über Filme daraus zu bringen. Danke, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Genau, Nolting Hill geht wahrscheinlich auch wieder bald weiter, oder? Denn du hast
ich musste durch die Festivalwochen jetzt mal aussetzen, das habe ich nicht gepackt.
Und du hast noch eine Masterarbeit abgegeben, können wir das auch mal sagen?
Das ja, das auch noch.
Das ist nice.
Genau, aber es wird jetzt ab der ersten oder zweiten Oktoberwoche geht's wieder weiter.
Tipptopp.
Auch mit Halloween.
Auch mit Halloween, jawohl. Mhm. Okay, wir schalten ein. Und genau, es gibt weitere Folgen in diesem Monat hier bei Katz. Bin ich am Plan dran. Ich kündige aber nicht alles an, Leute, auch nicht im Discord, damit ihr auch mal ein bisschen überrascht seid, damit ihr denkt, dazu gibt's eine Folge, ja. Oder tease das nur so leicht an, wie mit Weapons vorhin, genau. Und Janik, wir hören uns wahrscheinlich dann im Special zu Carpenter.
Jawohl.
Und dann wieder am Ende des Monats. Macht's gut, bis dann. Ciao.
Tschüss.